Wir sprechen heute mit Timo Daum. Es wird um sein Buch gehen, Agiler Kapitalismus, das Leben als Projekt. Timo Daum ist studierter Physiker und verfügt über 2 Jahrzehnte Berufserfahrung in der IT-Branche. Er arbeitet als Hochschullehrer in den Bereichen Online, Medien und digitale Ökonomie und lebt in Leipzig. Er hat bereits mehrere Bücher verfasst. Sein Buch »Das Kapital sind wir« zur Kritik der digitalen Ökonomie wurde mit dem Preis das politische Buch 2018 der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet. Im Jahr darauf erschien die künstliche Intelligenz des Kapitals und 2020, also im vorigen Jahr, Agiler Kapitalismus. Das ist also das Buch, um das es uns heute gehen wird. Alle 3 Bücher erschienen übrigens im Nautilus Verlag in der empfehlenswerten Reihe Nautilus Flugschriften. Bevor wir jetzt aber mit unserem Gespräch beginnen, wird Timo Daum zur Einstimmung eine kurze Passage aus seinem Buch lesen.
Hallo Frau Jentsch, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen über den agilen Kapitalismus diskutieren zu können und ein bisschen drüber sprechen zu können. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, ich steige jetzt mal ein. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus der Einleitung, die da betitelt ist mit »Die schöne neue Welt der Agilität«. Die Welt, in der wir leben, ist zunehmend unbeständig, unberechenbar, komplex und vieldeutig geworden. Nichts ist mehr sicher, alles im Fluss, Unvorhergesehenes wird zur Norm und Unruhe chronisch. Die VUCA-Welt, nach dem englischen Anfangsbuchstaben von Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, Mehrdeutigkeit, ein düsteres, gar bedrohliches Szenario? Nicht für diejenigen, die auf sie vorbereitet sind, die voller Elan durchs Leben gehen, neue Herausforderungen enthusiastisch begrüßen, bedrohliche Unsicherheiten als Challenge betrachten, komplexe Situationen handeln können und mit der Mehrdeutigkeit sozialer Beziehungen dealen können. Kein Problem also für die Regsamen und Wendigen, Unruhigen und Vitalen, mit einem Wort für die Agilen. Das Wort agil kommt aus dem Lateinischen, es ist schon rund 2000 Jahre alt, hat aber derzeit Hochkonjunktur. Im Management-Kontext, bei Startups, in der digitalen Arbeitswelt, aber auch in der Lebenshilfe- und Ratgeberliteratur. Überall lautet die Antwort auf die Herausforderung eben der VUCA-Welt Agilität. Als Beispiele für die Verwendung führt der Duden an, ein agiler Geschäftsmann und sie ist trotz ihres Alters körperlich und geistig noch sehr agil. Beide Beispiele sind klug gewählt und decken sie doch die ganze Spannbreite von Agilität ab. Von der Businesswelt bis ins hohe Alter lautet die Parole, sei beweglich und flexibel, bleibe nicht stehen, sondern erfinde dich stets neu und investiere in dich selbst. Schon Kinder müssen performant sein und Kompetenz beweisen. Und für Senioren gibt es erst recht keine Atempause. Ruhestand war gestern. Heute muss immer etwas unternommen werden. Die Karriere des kleinen Wörtchens agil begann so richtig Anfang des Jahres 2001, also vor genau 20 Jahren, als das Manifest für agile Softwareentwicklung das Licht der Welt erblickte. Geschrieben hatten es 17 amerikanische Softwareexperten, allesamt Männer, was angesichts des marginalen Frauenanteils in der Branche auch nicht weiter verwunderlich ist. Die Evangelisten der neuen Management-Religion, selbst leidenschaftliche Programmierer und Projektleute, hatten die Nase gestrichen voll von den üblichen Methoden, die ihnen das Leben schwer machten. Das alte Wasserfallmodell folgte einem strikten Plan, was oft immensen Steuerungsaufwand, ausufernde Dokumentationen und unflexible Abläufe mit sich brachte. Damit wollten sie ein für alle Mal aufräumen. Sie wollten Schluss machen mit strikter Arbeitsteilung, klar abgegrenzten Projektphasen und einer Kultur von Befehl und Gehorsam. In 4 Leitsätzen und 12 Prinzipien hielten sie fest, wie von nun an gearbeitet werden sollte. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt. Ich zitiere jetzt aus dem Manifest. Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge, funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung und schließlich reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Die agilen Prinzipien und Werte stießen bei den Entwicklern und Programmiererinnen auf breiten Zuspruch. Versprechen sie doch eine humanere Arbeitskultur, die auf Teamarbeit, Eigenverantwortung und flache Hierarchien setzt. Selbstbestimmte Teams planen ihre Aufgaben und arbeiten sie auch eigenverantwortlich ab. Alle Teammitglieder sind am Entwicklungsprozess beteiligt, alle denken und entscheiden mit. Ihnen wird hohe Flexibilität und Selbststeuerung abverlangt. Empowerment und Gruppenautonomie sind Trumpf. Sie sollen kompetent agieren, ständig miteinander kommunizieren und jederzeit für Kundenwünsche und neue Anforderungen offen sein. In kurzen Iterationen von wenigen Wochen werden funktionierende Zwischenergebnisse produziert, die ihrerseits wieder Ausgangspunkt eines neuerlichen Entwicklungszyklus darstellen. So entstehen funktionsfähige Softwareprototypen in einem auf Dauer gestellten kreativen Prozess wie am Fließband. Ganz anders als früher. Hier stand oft ganz am Ende eines langen Entwicklungsprozesses ein fertiges Produkt. Zu den kürzeren Projektzyklen gesellen sich neue Rollen. So wird etwa bei Scrum, der gebräuchlichsten agilen Methode, der klassische Projektmanager abgelöst durch den Product Owner, der die Kundenperspektive ins Projekt hineinträgt. Der Scrum Master hingegen ist eher Coach als klassischer Vorgesetzter. Sympathisch am agilen Manifest war auch, dass seine Prinzipien keine Erfindung von Akademikerinnen oder Unternehmensberatern waren, seine Autoren waren allesamt Leute aus der Praxis. Ihr Manifest war von Sachverstand und Produzentenstolz geprägt, garniert mit einer gehörigen Portion Common Sense. Mit flachen Hierarchien und neuen Rollen geht auch eine radikale Transparenz einher. Das Team ist immer auf dem Laufenden, was jeder Projektbeteiligte gerade macht, ist für alle ersichtlich. Methoden der Vermessung und Kontrolle finden sich auch in der neuen Welt der kleinen Teams mit ihrer kleinteiligen Aufgabenerfassung und regen Projektkommunikation. Aktivitätsfeeds generieren einen ständigen Strom an Leistungsdaten. Keine äußere Instanz überwacht dabei die Arbeitsfortschritte, das besorgt das Team selbst. Sein Ziel ist es, die eigene Durchschnittsgeschwindigkeit, die Velocity, zu steigern. Seit die agilen Revolutionäre ihr agiles Manifest schrieben, sind bald 20 Jahre vergangen. Seine Ideen entwickelten sich zum dominierenden Paradigma in der Branche. Im Nachgang entstanden dann die eigentlichen agilen Methoden oder Frameworks, spezifische Ansätze und Umsetzungsanleitungen. Diese finden mittlerweile breite Verwendung quer durch die Branche, werden an Hochschulen gelehrt und von Agilitätsberatern propagiert. Die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, IT-Projekte gemanagt, Arbeitsabläufe organisiert und Teams gesteuert werden, hat sich seitdem von Grund auf geändert. Soweit den Abschnitt aus der Einleitung, den ich lesen wollte. Und ja, ich denke, jetzt können wir so ein bisschen darüber sprechen, was das eigentlich mit Kapitalismus zu tun hat und warum das über die Softwarebranche hinaus interessant ist.
Ja, meine erste Frage wäre, die Unterzeile Ihres Buches Agiler Kapitalismus lautet »Das Leben als Projekt«. Sehe ich das richtig, wenn ich hier schon zwei Entwicklungsrichtungen ablese? Denn erstens lese ich daraus, dass Projektzugehörigkeit wichtiger als eine klassische Firmenzugehörigkeit wird. Und zweitens entnehme ich dieser Unterzeile, dass sich allmählich unser komplettes Leben als Arbeitsleben abspielen wird, ohne dass wir es eigentlich bemerken. Sind meine beiden Vermutungen richtig?
Ja, die sind hervorragend, das ist hervorragend zusammengefasst. Also dieser Slogan vom Projekt, das eigentlich die Fabrik ablöst, der ist schon relativ alt. Also den haben zwei französische Soziologen, Boltanski und Chapelle, vor über 20 Jahren, schon Ende der 90er, propagiert und damit relativ frühzeitig eine Entwicklung bezeichnet, dass selbst bestehende Firmen intern sich umorganisieren, das Projekt praktisch als kleine Organisationsform wählen, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein bestimmtes Ziel für eine bestimmte Zeit zusammenkommen und dort sich praktisch engagieren. Und das kennen wir aus der Filmproduktion zum Beispiel. In der Filmproduktion ist es gang und gäbe, dass für einen bestimmten Film ein Team von Schauspielern, Regisseurinnen, Technikern und so weiter und so fort zusammenkommt und wenn das Projekt beendet ist, stieben sie wieder auseinander in alle Richtungen. Also dass das Projekt zum zum Role Model wird oder zur Organisationsform geradezu von Organisationen, das ist wirklich ein Trend der letzten 20 Jahre mit allem, was dazugehört, also dass sich auch die Werte und das Agieren in diesen kleinen Teams, in diesen Projekten ändert. Und der zweite Teil, also diese Unterzeile, die enthält tatsächlich so ein bisschen die These, dass diese Projektorganisation, die in der Arbeitswelt sich durchgesetzt hat, zunehmend auch unser privates und unser Alltagsleben erobert. Dass wir diese Verhaltensweisen, diese Denkweisen, die Art und Weise, uns einzubringen als Teammitglied, das auf ein Projektziel hinarbeitet. Ich denke mal, dass das auch unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht bei sich selbst irgendwie feststellen können, dass sie so Verhaltensweisen aus dem Projektmanagement für ihr Privatleben adaptieren, also Erledigungslisten schreiben, sich ständig fragen, kompliziere ich gut, bin ich teamfähig, bin ich noch up-to-date, letztendlich ständig an sich arbeiten und dazu gehört auch diese Verwischung der Grenzen letztendlich zwischen Arbeit und Freizeit. Also mache ich jetzt noch Networking oder ist das jetzt schon Freundschaften? Ne? Also diese Verwischung man könnte auch sagen, Eroberung von Arbeitslogiken, die sich ausbreiten in den gesamten Tag bis ins Wochenende und auch nachts oder so, das ist darin so ein bisschen ausgedrückt in diesem das Leben als Projekt.
Man müsste vielleicht noch dazu sagen, also weil das ist vielleicht noch nicht allen so ganz klar, dass diese Entwicklung ja eigentlich aus einer ganz speziellen Ecke kommt, und zwar aus der IT-Branche, also aus der Softwareentwicklung, wo, glaube ich, diese neuen Zusammenarbeitsmodelle als erstes notwendig wurden, erprobt wurden und die sich dann aber so allmählich über die Gesellschaft auszubreiten scheinen. Also Sie hatten auch in einem großen Kapitel von der Automobilindustrie gesprochen, in der also diese projektkonzentrierten Arbeitsformen angewendet werden. Und das wird ja weitergehen. Also das wird ja im Grunde genommen die Gesellschaft auch erfassen.
Ja, also das ist eines der großen Mysterien eigentlich, wie eigentlich, sagen wir mal, so eine Art Optimierungsimpetus einer kleinen Branche. Also da haben sich 17 Softwareentwickler zusammengesetzt, um bestimmte Abläufe, bestimmtes Projektmanagement, bestimmte Arbeitsweisen zu optimieren. Wieso das, also wieso darüber jetzt Bücher geschrieben werden, praktisch die gesellschaftliche Perspektive eröffnen? Warum ist das nicht in dieser kleinen Nische geblieben und hat dort zu, sagen wir mal, einem Update oder einer Optimierung der Prozesse geführt? Warum ist es so, und wir beobachten das tatsächlich in den letzten 10 Jahren oder spätestens in den letzten 5 Jahren, dass fast alle Branchen auf diesen Zug aufspringen, selbst agil werden wollen. Ich habe da eine Menge Beispiele aus der Automobilindustrie, aber auch Versicherungen, Verwaltung, bis hin zur Bundeswehr. Alle wollen sie weg vom hierarchischen Wasserfallmodell, von alten Projektmanagementmethoden. Alle wollen sie agil werden, agil arbeiten, selbst zur agilen Organisation werden. Und ich denke, dass einer der Gründe, warum das so ein erfolgreiches Manifest ist. Also das hat ja auch von der Form her fast so was wie das kommunistische Manifest. Ne? Also die haben 12 Thesen und sie wollen den König vom Sockel stürzen, also den Chef und den Projektmanager und sich jetzt selbst organisieren. Das hat ja fast was Kommunistisches. Und dass sich das so durchsetzt in allen Branchen eigentlich, liegt daran, denke ich, liegt an zwei Dingen. Und das hängt mit der Digitalisierung zusammen. Das hängt damit zusammen, dass diese agilen Methoden eigentlich ideal geeignet sind, wenn das Endergebnis nicht feststeht. Also wenn es um kreative Prozesse geht, wenn eine App das Ergebnis einer Software, aber auch das Ergebnis eines Designprozesses zum Beispiel nicht von vornherein feststehen, dann sind diese Methoden sehr, sehr gut geeignet, um sehr dynamisch auch und schnell zu Ergebnissen zu kommen. Und genau in dem Maße, wie sagen wir mal, kreative Tätigkeiten und nicht repetitive Tätigkeiten eigentlich in allen Branchen immer wichtiger werden und in allen Branchen, also alle Branchen sich eigentlich als Software- und Dienstleistungsbranchen neu erfinden wollen, wie zum Beispiel gerade die Automobilindustrie, genau in dem Maße oder so gewinnen die dort einfach an Bedeutung und setzen ihren Erfolg einfach fort.
Um die ganze Dimension noch mal ein bisschen klarer zu machen, würde ich gerne noch mal auf das Wasserfallmodell zurückkommen, was Sie ja als altes Funktionsmodell beschrieben haben. Vielleicht können Sie das noch mal erläutern. Was waren dessen Stärken? Wie war es überhaupt historisch entstanden? Um dann noch mal zu dem jetzigen Modell, also zu dem agilen Modell zu kommen, um einfach noch mal diese wahnsinnige Neuerung zu begreifen. Sie sprechen ja auch von einer regelrechten Revolution.
Okay, also beim Wasserfallmodell geht es darum, es gibt klar abgegrenzte Projektphasen. Es gibt Planung, dann gibt es Budget, dann gibt es Umsetzung und dann gibt es Test und dann gibt es Rollout zum Beispiel. Die folgen aufeinander, die sind en Detail vorgeplant. Es gibt eine ganz klare Arbeitsteilung. Also der Designer macht das und wenn der fertig ist, gibt er es weiter und dann macht die Programmiererin weiter zum Beispiel. Das ist das Wasserfallmodell, ne? Also weil eins nach dem anderen kommt, eine Stufe auf die nächste aufbaut. Das ist geeignet und hat sich auch als erfolgreich erwiesen beim Bau von Staudämmen und Großprojekten. Daher kommt das auch so ein bisschen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, aus so großen Infrastrukturprojekten. Aber in dem Maße, wo eben nicht klar ist, wo der Staudamm dann am Ende sein soll oder also was am Ende rauskommen soll, macht sowas immer weniger Sinn, weil es ganz oft passiert, dass man erst am Ende, nach Monaten oder gar Jahren feststellt, das ist jetzt gar nicht das, was der Kunde wollte. Die Welt hat sich weiter bewegt. Dann können wir damit gar nichts mehr anfangen. Und wir brauchen viel schnellere Korrekturzyklen praktisch. Und die Agilität sagt, wir müssen eigentlich einen ständigen Prozess haben. Einen ständigen Prozess, in dem Änderungswünsche sofort einfließen können. Wir haben einen Zyklus von typischerweise 14 Tagen, 3 Wochen, in dem wir tatsächlich unsere Planung wiederum korrigieren und verändern. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Entwicklungs- und gleichzeitig Planungsprozess. Das ist vielleicht so das Entscheidende. Dann kommt dazu, wir wollen nicht erst am Ende gucken, ist es jetzt fertig und funktioniert es jetzt, sondern wir wollen in allen diesen Zwischenschritten immer funktionierende Teilbereiche haben, die wir wirklich auch testen können, die wir jemandem zeigen können, die wir abklopfen können auf Funktionalität etc., also diese funktionsfähigen Prototypen. Und dann ist die vielleicht wichtigste Neuerung so im Zwischenmenschlichen ist, wir haben ganz neue Rollen, wir wollen, dass die Teams miteinander kommunizieren, wir wollen, dass alle wissen, was die anderen machen und nicht mehr dieses Befehl und Gehorsam, also diese Steuerung von oben, ich warte auf Befehle von oben und arbeite die dann ab, sondern das Team organisiert sich selbst. Und das hat auch sowas Kybernetisches, ne? Also fast sowas wie ein Organismus, der sich, den man sich selbst überlassen kann, der sich selbst steuert und nicht mehr mit hohem Aufwand von außen bzw. von oben gesteuert werden muss.
Wenn jetzt das Zentrum dieser ganzen neuen Entwicklung, also hauptsächlich in der Softwareindustrie liegt, in der Autoindustrie, aber was wird jetzt zum Beispiel mit solchen traditionellen Bereichen wie Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, wie wird es in der Wissenschaft weitergehen? Also wie werden hier die Entwicklungen voranschreiten? Weil Sie sprechen ja auch von einem digitalen Kapitalismus. Also das heißt, das ist ein Kapitalismus, der dann wirklich alle Bereiche umfassen wird.
Also inwieweit sich jetzt diese Methoden tatsächlich in der Arbeitspraxis durchsetzen in verschiedenen Branchen, das wird spannend, weiterhin noch zu beobachten. Ich glaube, so als Faustregel kann eigentlich gelten, und dazu gibt es tatsächlich bis heute schon genug Empirie, dass je höher die kreativen Anteile, je digitaler das Produkt ist, je mehr es um digitalen Service geht, je schneller diese Branche auch ihre Releases, also ihre Veränderungen, ihre veränderten Produkte an den Mann bringen muss, desto stärker spielen agile Prinzipien eine Rolle. Und die Automobilindustrie ist deshalb ein sehr gutes Beispiel, weil sie ja traditionell praktisch aus dem Taylorismus eigentlich kommt. Also Ford hat das Fließband eingeführt und die Massenproduktion, das ist ja fast eine der wichtigsten Industrien in Deutschland, vielleicht die wichtigste, die aus dieser aus dieser industriellen Phase. Und die, und das beobachten wir ja gerade, die versucht sich gerade neu zu erfinden als nicht mehr der Hersteller von Fahrzeugen, wo es alle 7 Jahre ein neues Modell gibt, sondern eigentlich als Enabler von Erlebnissen und die Digitalisierung und das Entertainment ist wichtig. Tesla schreitet da voran mit einer ganz neuen, Tesla ist eigentlich ein Startup aus dem Silicon Valley, mit einer ganz neuen Kundenbindung. Und deshalb, genau in diesem Zuge, da kann man das sehr schön sehen, dass plötzlich in den Stellenanzeigen von der Automobilindustrie nicht mehr Ingenieure für Einspritzdüsen auftauchen, sondern Softwareleute, die mit agilen Methoden Erfahrung haben.
Sie hatten gerade den Taylorismus angesprochen. Können Sie noch mal erklären, worin genau der Unterschied liegt zwischen dem Taylorismus und der heutigen Entwicklung? Weil der US-Amerikaner Frederick Winslow Taylor hatte ja damals die Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen erstmals angeregt.
Ich habe bei der Recherche für das Buch mich natürlich mit der Geschichte des Managements auch beschäftigt und der Geschichte der Arbeitsorganisationsmethoden. Und das geht ja bis in die Anfangszeit des Kapitalismus zurück, also diesen Versuch, die Arbeiterschaft zu organisieren, zu orchestrieren, ne? diese Symphonie aus Maschinen und lebendiger Arbeit. Das geht bis zu Karl Marx zurück oder noch weiter, Adam Smith zum Beispiel, zum Thema der Arbeitsteilung. Und gerade für die industrielle Phase des Kapitalismus ist Frederick Taylor ganz entscheidend, weil der hat, und er nennt das ja wissenschaftliches Management, der hat versucht, die Organisation von Handarbeit in der Industrie zu rationalisieren. Und der hat das gemacht, indem er zunächst beobachtet hat, gemessen hat, die Stoppuhr ist praktisch ja das Symbol eigentlich des Taylorismus, und dann diese einzelnen Arbeitsschritte zerlegt hat in mini kleine Teile, in sogenannte Tasks. Also er ist tatsächlich der Erfinder, er sagt selbst, die Erfindung der Task, also der einzelnen kleinen Mikroaufgabe, ist vielleicht die wichtigste Einzelerfindung von seinem wissenschaftlichen Management. Die finden wir übrigens genauso wieder bei den agilen Methoden. Und nach dieser Aufteilung in einzelne kleine Tasks gibt es praktisch einen Plan, wie die genau ausgeführt werden, welche Bewegung, in welcher Geschwindigkeit. Und das Ziel ist, dass die Arbeiter das auch wirklich 8 Stunden durchhalten, 5 Tage die Woche. Das ist die Sustainable Pace, die gibt es genauso auch wieder bei den agilen Methoden. Das heißt, wir sehen da zunächst mal eine verblüffende Parallele, der Versuch des Managements, also das Maximum rauszuholen, die maximale Geschwindigkeit, aber doch eine nachhaltige Geschwindigkeit, würde man heute sagen. Der große Unterschied ist jetzt, dass Taylor sagt, die Arbeiter müssen im Prinzip ihr Hirn ausschalten. Das ganze Wissen, die ganze Intelligenz ist beim Management, und das Management schreibt praktisch detailliert vor, exakt welcher Handgriff wie ausgeführt werden soll. Und das ist am Fließband, und Charlie Chaplins Moderne Zeiten ist dafür vielleicht das Paradebeispiel für eine solche, auch für die Idiotie oder auch dieses Gewalttätige an diesem terroristischen Prinzip. Holt aber das meiste raus in diesem bestimmten Kontext. Und das macht bei Softwareproduktion, bei kreativen Prozessen, bei Designprozessen, wenn es um die Entwicklung neuer Ideen geht oder so, natürlich überhaupt keinen Sinn. Deshalb sind die agilen Methoden da ein radikaler Bruch, weil sie sagen, nee, das Wissen und die Entscheidung kommen zurück ins Team. Es gibt aber trotzdem interessante Parallelen, wie zum Beispiel die Task und auch die kleinteilige Überwachung, sagen wir mal, dieses gesamten Prozesses.
Zu Taylors Zeiten hat er das Wort Arbeiterklasse also noch voll zugetroffen. Und Karl Marx hat ja auch mit dem Begriff Arbeiterklasse operiert. Sie benutzen heute das Wort Coderklasse. Was bedeutet das eigentlich? Und was genau hat sich da verändert oder verändert sich da gerade? Warum sind wir keine Arbeiterklasse mehr?
Die Coderklasse, würde ich sagen, ist jetzt noch sowas wie ein Teil der Arbeiterklasse, könnte man sagen. Ich habe diesen Begriff von Mackenzie Wark, das ist eine australische Medienkritikerin, würde ich jetzt mal sagen, die auch das Hacker-Manifest geschrieben hat. Und die hat sich praktisch angeschaut, wie diejenigen, die Code produzieren, die neue Informationen produzieren, das sind jetzt nicht nur Leute, die programmieren und Software programmieren, sondern also sie sagt, alle diejenigen, die neue Informationen produzieren, das ist eigentlich die, neue Informationen zu produzieren und zu verbreiten, das ist das Kerngeschäft des digitalen Kapitalismus. Das ist in unserer heutigen Zeit, eigentlich wird das zur dominierenden, zur wichtigsten Tätigkeit. Und sie kontrastiert das praktisch mit dem, mit der Handarbeit der Arbeiterklasse praktisch, die an der Maschine steht, wie noch zu Zeiten des Taylorismus. Und sie macht damit klar, und ich übernehme das, indem ich diesen Begriff auch von ihr verwende, das ist eine kreative Klasse und nicht eine ausführende Klasse sozusagen. Deshalb gelten da auch andere, sagen wir mal, andere Herrschaftsmethoden. Ne? Also der Begriff Management, der kommt ja vom französischen Manège, das wir kennen aus der Zirkusmanege zum Beispiel. Das heißt, Management bedeutet schon von der Wortbedeutung, vom Etymologischen her, die Dressur der Arbeiterschaft. Also das Zurichten, das Dressieren, das Trainieren zu bestimmten Handlungen. In der Manege ist es ein Pferd oder andere Tiere und in der kapitalistischen Wirtschaft ist es die Arbeiterklasse oder die Tätigen oder so. Insofern steht die Coder-Klasse schon in der Tradition dieser auch im marxischen Sinne ausgebeuteten Klasse, die sich dem jetzt aber einem ganz neuen Regime, nämlich dem agilen Regime, könnte man sagen, unterwirft.
Was ich spannend finde, ist, wie lange vorher sich eigentlich Prozesse schon andeuten. Also im Nachhinein sieht man dann das erst. Wenn sie beginnen, weiß man noch gar nicht, wohin sich die Entwicklung bewegen wird. Der Begriff der Kybernetik, der ja auch bei Ihnen auftaucht, der ist ja 1940 schon entwickelt worden von Norbert Wiener. Der hatte ja damals erstmals seine Theorie der Kybernetik aufgestellt. Und das war damals ein so spannendes und visionäres Thema. Da haben sich sogar Künstler damit beschäftigt. Also der Maler A.R. Penck, der hatte sich in den 70er, 80er Jahren mit Kybernetik auseinandergesetzt und hat dann diese, also seine Ideen, seine Bildideen stammen zum Teil auch aus dieser Auseinandersetzung eben. Und können Sie nochmal erläutern, was genau Kybernetik bedeutet und welche Rolle sie jetzt in Ihrer Analyse spielt?
Ja, also zunächst mal, ich finde diesen Gedanken, den Sie da gerade formuliert haben, sehr schön, dass man manchmal erst in der Rückschau, also aus der Erfahrung von neueren Entwicklungen, ältere überhaupt erst verstehen kann oder sie in einer neuen Perspektive sieht. Also bei Marx heißt das, der Schlüssel der Anatomie des Affen ist die Anatomie des Menschen. Ne? Also wir können den Affen erst verstehen, wenn wir den Menschen kennen eigentlich. Und ich glaube, bei der Kybernetik ist es tatsächlich auch so. Erst heute können wir bestimmte Ideen, bestimmte Potenziale der Kybernetik erst so richtig verstehen. Aber nochmal kurz zur Definition. Also die Kybernetik ist laut seines Erfinders die Wissenschaft von den Steuerungsprozessen bei Natur, Mensch und auch Gesellschaft. Und eines der wesentlichen Prinzipien besagt, dass Systeme sich eigentlich selbst regeln, selbst steuern können, indem sie ihren Output rückkoppeln auf den Input. Das nennt man dann Feedback. Das, was wir aus der modernen Arbeitswelt kennen, als dieses verballhornte, ey, ich brauche mal Feedback von dir. Das ist genau dieses Rückkoppeln des Outputs in den Input. Und in der Geschichte der Kybernetik gibt es eine sehr illustre Figur, das ist Stafford Beer, ein Brite. Der gilt so ein bisschen als Vater der Management-Kybernetik. Und der hat als erster eigentlich versucht, die kybernetischen Prinzipien der Selbststeuerung, der Selbstorganisation, des Regelkreises auf Unternehmen und Organisationen anzuwenden. War auch der Chef eines berühmten Versuchs in Chile Anfang der 70er Jahre, die sozialistische Ökonomie mit Computern zu steuern. Und er war seinerzeit total enttäuscht über die Anwendung von Computern in Unternehmen. Er hat gesagt, Ende 60er, Anfang 70er, da werden Maschinen hingestellt, die tolle Potenziale haben, aber eigentlich werden sie hingestellt, nur um bestimmte Prozesse schneller zu machen, die vorher Menschen gemacht haben. Anstatt, dass die gesamte Organisation, das ganze Unternehmen sich eigentlich neu erfindet nach kybernetischen Prinzipien. Und ich bin mir sicher, wenn er heute noch leben würde, würde er sagen, der Trend zum agilen Unternehmen, das, was wir heute kennen, das ist nämlich so die zweite Stufe von der Agilität. Heute sehen wir tatsächlich, dass Unternehmen sagen, wir müssen uns völlig umstrukturieren, wir müssen Abteilungen auflösen, wir müssen uns organisieren wie ein Organismus, wie Zellen, wie kleine agile Teams, die dann wiederum miteinander vernetzt sind. Und da verwirklicht sich praktisch so ein bisschen diese Idee des kybernetischen selbststeuernden Organismus. Und Stafford Biersch beschreibt auch, das ideale Management ist eigentlich eines, das nicht mehr kleinteilig Micromanagement macht, sondern sich zurücklehnt in so einem Gottblick, in so einem Overview und eigentlich nur noch in Sonderfällen eingreift und ein System beobachtet, das sich selbst steuert. Und das sehe ich tatsächlich ganz stark in diesen agilen, selbstorganisierten Teams, die wiederum auch unternehmensweit synchronisiert und skaliert sind. Da sehe ich tatsächlich eine Art Verwirklichung der Vorstellung der Pioniere der Kybernetik.
Wenn man sich das Ganze jetzt so betrachtet, heißt das ja eigentlich, dass der Kapitalismus ziemlich resilient ist, also ziemlich widerstandsfähig. Also von wegen, er wird irgendwann mal an sein Ende kommen. Sie schreiben, ein Grund dafür ist, dass er sich zum Beispiel Kritik ganz einfach einverleibt und dadurch also sich noch widerstandsfähiger macht. Ich denke da an Ihre Bemerkung im Buch zum Umgang mit der digitalen Bohème. Jetzt könnte ich ja ganz provokant fragen, wird das denn letztendlich auch Sie mit Ihrem Buch, was ja schon auch eine Kritik am Kapitalismus ist, irgendwann betreffen?
Also da muss ich jetzt, glaube ich, passen, beziehungsweise ich weiß nicht so genau, was Sie genau damit meinen. Aber Sie haben ja trotzdem jetzt noch mal 2, 3 Stichpunkte geliefert. Ich würde gerne dieses kybernetische Prinzip, dass sich das Ergebnis, der Output zurückkoppelt auf den Input, um die Sache im Gleichgewicht zu halten, das könnte man tatsächlich auch auf den Kapitalismus selbst anwenden. Der schafft es nämlich im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsordnungen sehr dynamisch auf Kritik zu reagieren. Er schafft es tatsächlich, also nicht nur die sogenannte Sozialkritik, also die Kritik an sozialen Missständen und so weiter, aufzunehmen darauf zu reagieren, sondern auch die sogenannte Künstlerkritik. Und auf die sprechen Sie so ein bisschen an mit der digitalen Bohème. Also man könnte sagen, dass auch die agilen Methoden und also eigentlich eine Reaktion sind auf eine Kritik, nämlich genau an dem Wasserfallmodell, an dieser hierarchischen, am alten Chef, wenn man so will. Und tatsächlich sehen wir einen ganzen Management-Trend, der sagt, weg mit dem Chef, an Bossen. Wir brauchen diese alten Chefs mit ihren Büros im obersten Stockwerk nicht mehr. Wir wollen das, die Produzentenklasse will sich jetzt selbst organisieren. Und anstatt diese Proteste niederzuschlagen, akzeptiert der Kapitalismus, der hört zu, der akzeptiert das ein Stück weit, verändert sich selbst und absorbiert letztendlich diese Kritik und geht gestärkt aus der hervor. Da gibt es einen Begriff dafür vom französischen Künstler und Kritiker Guy Debord, der heißt Rekuperation. Also das ist praktisch eine Art kybernetisches Rückkoppeln der Kritik in das eigene System, um das System zu verbessern. Und das könnte man jetzt, also im Ergebnis führt das zu einer Resilienz. Also Resilienz ist ja die Fähigkeit einer Person oder eines Systems, Widrigkeiten zu überwinden und auch gestärkt aus den Krisen hervorzugehen und nicht daran zu scheitern. Und der Freiburger Soziologe Ulrich Bröckling nennt das in seiner jüngsten Publikation, glaube ich, so eine der Grundtugenden unserer Zeit, die Resilienz. Und die ist ja jetzt gerade auch in der Corona-Krise, gehörte das ja zu den Begriffen, die man am häufigsten gehört hat. Und das für mich korrespondiert das sehr, sehr stark auch mit dieser Agilität. Also ich bin mir sicher, dass die meisten derjenigen, die uns jetzt zuhören, im letzten Jahr starke Veränderungen erlebt haben, eine Krise durchlebt haben letztendlich. Stichwort Homeoffice, Kurzarbeit, Masken tragen, ne? die ganze Pandemie mit ihren ganz starken Auswirkungen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Und doch haben wir es als einzelne Menschen und als Gesellschaft erstaunlich, wir sind da erstaunlich resilient gewesen. Wir wissen, dass es bestimmte Unternehmen wie Zoom zum Beispiel ganz große Erfolge gefeiert haben. Die Digitalkonzerne sind gestärkt aus dieser Situation hervorgegangen. Und das, denke ich, ist ein Beispiel für eine gewisse Dynamik des Kapitalismus, also der kein starres System ist, sondern tatsächlich bereit ist, auch sich in seinen Grundfesten erschüttern zu lassen. Weil vieles, was Karl Marx zum Beispiel über den industriellen Kapitalismus, der vor 150 Jahren da um ihn herum entstand, geschrieben hat, gilt heute ja nicht mehr so in dem Maße. Und trotzdem haben wir es noch mit Kapitalismus zu tun. Da bin ich ganz überzeugt davon, dass das Hauptwort immer noch adäquat ist für eine Gesellschaft, in der der private Besitz an Kapital, an Produktionsmitteln und der Versuch, dieses Kapital zu vermehren als zentrales Motiv oder als zentraler Anspruch, Ansporn oder Motor unserer Gesellschaft nach wie vor am Werk ist.
Ich will meine Frage nach Ihrem Buch, ob das auch Ihr Buch mit Ihrer Kritik betrifft, vielleicht noch mal ein bisschen genauer formulieren. Der allerletzte Satz in Ihrem Buch lautet, was den Kapitalismus so agil macht, das sind wir selbst. Sie beschreiben aber auch in dem Buch, dass die Grenzziehung zwischen Freizeit, zwischen Arbeit immer mehr verschwimmt, dass wir eigentlich immer mehr mit unserer ganzen Persönlichkeit in diese Arbeitsprozesse hineingezogen werden. Sie machen das in Ihrem Buch deutlich. Kann das sein, dass sich da auch der digitale Kapitalismus irgendwann dagegen wehrt und das Ganze vielleicht noch mehr verschleiert? Also, dass wir noch weniger als Beteiligte, als in den Prozess Eingebundene uns darüber klar werden können? Also eigentlich zieht meine Frage so in diese Richtung.
Ich will jetzt nicht zu pessimistisch klingen und diesen selbstreferenziellen Korrekturmodus des Kapitalismus, sagen wir mal, überhöhen hin zu einer, zum absoluten System. Aber es ist doch so, dass was ich mit diesem letzten Satz ausdrücken will, ist, dass wir uns, also der Kapitalismus verändert uns, er fordert neue Sachen von uns, er fordert Adaption von uns, er fordert teilweise gewaltsam über Nacht Anpassung an neue Verhältnisse, und wir schaffen das auch. Also wir verändern uns selbst in unserem Alltagshandeln, in unseren Bedürfnissen, in unseren Ansprüchen und machen letztendlich, tun dem Kapitalismus dadurch einen guten Dienst erweisen, indem wir praktisch mitlaufen bei dieser ständigen Aktualisierung. Und also was diese Sache sehr augenfällig macht, ist zum Beispiel, denke ich, dass in der Arbeitswelt immer mehr Spielaspekte eine Rolle spielen. Also gerade in der agilen Arbeitswelt gibt es dieses Messen und wie schnell sind wir, und es gibt viele Aspekte von Wettbewerb und aber auch spielerische, fast schon kindliche, also vom Design her dieser Räume, das geht dann teilweise wirklich zum Kindergarten einerseits. Und auf der anderen Seite ist es, darüber haben wir heute schon so ein bisschen gesprochen, dieser Versuch der Ausbreitung von Arbeitslogiken auf das gesamte Leben, also letztendlich marxistisch gesprochen der Ausbeutung der gesamten Lebensaktivität und nicht mehr nur in den 8 Stunden, wo wir irgendwo in die Fabrik gehen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Trend, den wir alle, denke ich, in uns selbst beobachten, indem wir halt um 16 Uhr nicht den Schraubenschlüssel fallen lassen und dann in die Kneipe gehen oder Fernsehen und dann Freizeit ist, sondern wir immer noch unser Smartphone mit uns rumtragen, wir immer noch Nachrichten schauen, Messages abschicken, kommunizieren, uns weiterbilden, uns bewegen, uns Gedanken machen und in so einem Kontinuum an Aktivitäten, das ja auch die digitalen Plattformen, da kennen wir das ja, ne, dass die eigentlich wollen, dass wir 24 Stunden am Tag die ganze Zeit aktiv sind, um Daten zu generieren. Also da ist es ja ganz augenfällig.
Also das hieße, wenn sich jetzt diese ganze Entwicklung auch als Spiel entpuppt. Also wenn der spielerische Moment immer stärker hineinkommt und der Mensch ist ja auch per se irgendwie schon so ein Homo ludens, also so ein verdammter Spieler, dann hieße das ja, dass es uns ja auch alles irgendwie erträglicher wird, also dass wir damit dann auch besser umgehen können, also mit dieser Tatsache, dass wir also mit unserem ganzen Leben jetzt mehr oder weniger in den Kapitalismus eingebunden sind, in die Arbeit eingebunden sind.
Ja, ach, das, ich würde sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert, das hat beide Seiten, also ganz sicher ist es so, dass und das begegnet mir natürlich in ganz vielen Interviews und Gesprächen auch. Niemand möchte irgendwie zurück zum Wasserfall. Niemand möchte zurück zum cholerischen Abteilungsleiter, der die Leute rumkommandiert oder so. Natürlich begrüßen die Leute auch diese neuen Freiheiten, diese Selbstorganisation, diese Gruppendynamiken etc. Und gleichzeitig, neben diesem Aspekt der historischen Kontinuitäten und dieser Konstanz eigentlich des Managements als Kontrolle und Ausbeutung der Arbeiterklasse sozusagen, gibt es natürlich diesen Aspekt der auch immer stärkeren Ausnutzung oder so. Also wir haben heute keine, also niemand bekommt mehr heute eine Staublunge, zumindest nicht bei uns, weil es keine Kohle Bergwerke mehr gibt. Dafür entstehen andere sogenannte Berufskrankheiten, wie der Burnout und andere Syndrome. Also da findet durchaus eine Verschiebung statt. Und dieses, also ob das jetzt eher positiv oder eher negativ ist, ist, glaube ich, so ein bisschen die falsche Frage. Also sicher wollen wir nicht zurück, auch nicht zu so einem Arbeiterethos vielleicht unserer Eltern- oder Großelterngeneration, lebenslange Festanstellung, Treue zum Betrieb, sondern wir begrüßen schon mehr Agilität und mehr Dazulernen, auch neue Lebensentwürfe und so weiter. Trotzdem ist das natürlich auch ein Riesenstress und fordert von uns auch viel mehr existenzielle Entscheidungen und wir gehen auch viel mehr Risiko ein.
Wenn ich jetzt unser Gespräch nochmal zusammenfassen müsste, würde ich trotzdem jetzt gerne nochmal diese wirklich polarisierende Frage, obwohl Sie gerade sagten, dass man das so gar nicht vielleicht polarisieren könnte, aber ich würde sie trotzdem gerne nochmal ganz provokativ stellen wollen. Sollen wir uns jetzt vor den neuen Entwicklungstendenzen in einem agilen Kapitalismus also dann doch irgendwo fürchten? Werden wir alle doch letztlich in der schönen neuen Welt von Aldous Huxley landen oder sehen Sie da mehr positive Entwicklungen und Chancen auch für uns? Und wenn ja, wie können wir diese dann eigentlich noch befördern helfen?
Also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich tatsächlich trotzdem in diesem Zitat von Aldous Huxley, der schöne neue Welt, das natürlich eine Dystopie ist, dass auch eine Warnung drinsteckt und so eine Art Horrorvorstellung letztendlich einer düsteren Zukunftswelt, würde ich trotzdem eher auf der positiven Seite sein und sagen, die Menschen, die sich jetzt aus dem Wasserfallmodell herausgearbeitet haben und jetzt agil arbeiten, bei allen Schwierigkeiten und über die wir jetzt heute gesprochen haben oder so, würde ich trotzdem sagen, ist es eine historische Weiterentwicklung. Also diese Ansprüche an sich selbst, sich zu verändern und nicht gleich zu bleiben und so, die zwar vom Kapitalismus kommen und er sich die zunutze macht oder so, sind natürlich trotzdem auch eine historische Errungenschaft oder so, die ich jetzt nicht zurückfallen möchte. Aber nach vorne gedacht würde das bedeuten, dass wir eigentlich dieses kybernetische, agile, diese Gruppen, die kompetent miteinander kommunizieren oder so, dass wir das eigentlich erhalten müssten und diesen, sagen wir mal, kapitalistischen Rahmen, diese humane Entwicklung aber framed in so einer Art Kapitalausbeutungsmaschinerie oder so, dass wir die in den Blick bekommen und auch kritisieren und letzten Endes abschaffen.
Timo Daum, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und bitte halten Sie uns unbedingt weiter auf dem Laufenden. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank, das mache ich gerne. Tschüss.